Enzensberger
und Berger.
Podcast
aber gescheit.
Einen schönen guten Abend, Ralf.
Ja, schönen guten Abend, Max.
Schön, dass Sie wieder da sind.
Schön.
Schön, dass ich wieder da bin.
Ja, ich.
Landrat Franz Mayer Emeritus.
War das der Spruch?
Schön, dass ich wieder da bin.
Richtig, hatten wir schon mal, genau.
Ja, ist doch lustig.
Es ist immer wieder lustig.
Es ist Donnerstagabend, der 23.
Irgendwas.
März. Und ja, lange habe ich warten müssen, um wieder mit dir sprechen zu können, denn du warst verreist.
Ich war verreist. Ich war auf Geschäftsreise.
Warst auf Geschäftsreise?
Ich war auf Geschäftsreise.
In Katalonien.
In Katalonien, tatsächlich.
Kann man das jetzt immer so abgespalten sagen von Spanien, dass man immer sagt, ja, du warst in Katalonien und nicht Spanien?
Ja, gut, weiß ich nicht, wenn wie machen das zum Beispiel andere Leute, sagen wir mal Österreicher oder Schweizer, die sagen,
in Bayern.
Sagen die, ich war in Deutschland.
Wenn sie in Bayern waren.
Wenn sie in Bayern waren.
Dann sagen sie Bayern, glaube ich.
Ich glaube auch. Ja, ich glaube, so sollte das auch wahrgenommen werden, zumindest was ich da von den Menschen so mitgekriegt habe. Wobei die meisten gar nicht so ernst nehmen, obwohl ich habe es ja eben oft noch gesagt, klar gab es da trotzdem Gruppen.
Also auch heute noch. Ich habe ja gesagt, ja, ist das nicht total eingeschlafen? Also man muss ja die Hörer, ja, servus, erstmal schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, ins sogenannte Boot holen. Und zwar gab es ja vor einigen Jahren, als man noch keine anderen Probleme wie Corona und im Krieg mitten in Europa hatten, da hat sich Katalonien gedacht, oder zumindest ein protestantischer Teil, sich abzuspalten. Ähnlich wie das wäre, wenn jetzt
Das ist doch egal. Jetzt hör mal auf, da jetzt irgendwas zu erklären. Wollen wir nicht. Also es geht um Katalonien. Ich war unten beim Location Scouting, jetzt während der Produktion. Ich habe wieder für einen Automobilhersteller unten produziert, 8 Produktionstage. Aber davor war ich ja 3-4 Tage unten beim Location Scouting und da konnte ich schon mehr von Menschen, Landschaft und so weiter. Also Landschaft hatte ich jetzt auch ganz tolle, aber vor allem konnte ich so mitbekommen, was da so auf den Straßen los ist, tagsüber und so weiter. Und da habe ich tatsächlich festgestellt, dass immer wieder habe ich Grüppchen gesehen mit Werbetafeln, wollte ich schon sagen.
Werbung für die Abspaltung.
Werbung für die Abspaltung gemacht haben. Also das ist durchaus bei vielen Leuten da unten noch sehr, sehr, sehr präsent und aktuell.
Aber du bist jetzt nicht näher ins Gespräch gekommen, oder?
Doch, mit Carlos, mit unserem Carlito. Das war mein Produzent unten.
Also der ist von dort?
Auch dort geboren, aufgewachsen, Katalane. Und mit denen habe ich mich da unterhalten. Er findet das auch alles ein bisschen übertrieben und lächerlich. Okay. Und sagt auch, ja, mei, klar, versteht man das so historisch betrachtet. Aber es ist so viel. Was ich zum Beispiel da in diesem Kontext und in diesen Gesprächen nicht wusste, ist zum Beispiel, dass Frankreich besitzt noch Gebiete von Katalonien. Also es wird Katalan in Frankreich noch gesprochen. Das heißt,
umgekehrt.
Also in Frankreich wird Katalan gesprochen. Aha. Katalonien war größer und ich weiß nicht, irgendwann mal gab es Beef zwischen Frankreich und Spanien und Spanien musste abtreten, Gebiete von Spanien, dieses nördliche Katalonien. Und dort gibt es nach wie vor Orte, komplettes Gebiet, wo die Franzosen dort Katalan sprechen. Nördlich von Andorra, also oben Perpignan. Es geht bis Perpignan hoch. Super interessant. Also ich meine, diese historisch-geschichtlichen Themen gibt es ja überall. Auf der anderen Seite sind es die Basken oder bei uns sind es halt die Bayern. Ja. Mit der Bayernpartei habe ich gerne verglichen.
Aber das ist grundsätzlich interessant, weil sie ja hier gerade durch den Ukraine-Krieg einiges verschoben hat. Insofern, als dass man quasi historische alte Grenzen oder Zugehörigkeit vielleicht ethnischer Natur oder kultureller Natur benutzt, um quasi in dem Fall jetzt militärisch und mit Gewalt und so weiter.
Ich sehe den Kontext gar nicht so sehr, muss ich ehrlich sagen.
Nein, also nicht, dass das jetzt bevorstünde, aber die Überlegung, dass man früher zu was anderem dazugehört hat oder dass man einen souveränen Staat quasi eigentlich als eigenen Vorhof behandelt, finde ich schon, also es sind halt nationalistische Grundzüge.
Ja, und jeder hat so seine Argumentation, wie ich auch mitbekommen habe, wie zum Beispiel im Gespräch kam dann auch auf, dass er gesagt hat, ja gut, aber die Bayern sprechen die eine andere Sprache. Sag ich, naja, der eine wird so sagen, der andere so, aber im Grunde nein. Ja. Ja, es ist ein Dialekt. Ja, aber Katalan ist ja tatsächlich auch kein Dialekt mehr, sondern das ist eine Mischung, weiß ich nicht, portugiesische Elemente, französische, das ist schon, man merkt den Unterschied. Weniger jetzt in der, ich sage jetzt mal, in der Bevölkerung, wenn du da entlang fährst, siehst du es jetzt nicht unbedingt. Ja? Mhm. Es ist nicht irgendwie anders als jetzt Landesinnere, wo ich auch drin war. Mhm. Aber ein sehr schönes Fleckchen Erde.
Wie war's? Also erzähl mal, ich meine, wir gehen da immer drüber, ja, du bist da irgendwo für einen Dingsbums. Ich finde schon, dass man da mal detaillierter was machst du da genau? Ja, was ist das? Also spann mal den Bogen und
ich
weiter.
Ich produziere ganz viele, wir nennen das Assets, also Endprodukte für Volkswagen. Ja.
Also Werbefilme?
Werbefilme für Volkswagen. Und zwar muss man sich das so vorstellen, das ist auch das ziemlich Coole an meiner Arbeit. Klar wird sich der ein oder andere Regisseur oder viele, die in der Werbung tätig sind, wünschen, die Werbung für den neuen Golf zu machen. Aber diese Werbung machst du einmal. Du hast eine Werbung, die wird meistens in einem Sprachraum ausgespielt und dann war es das. Was wir aber tun, ist, wir produzieren bei so einer Produktion zum Beispiel, also insgesamt waren es 6 komplette Stories plus eine Gesamtstory.
Story hörst du was?
Story. Basiert war jetzt diese konzeptionell war das so angelegt an einer Familie und zwar Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Frühling ist die Mutter ein wenig schwanger, dann wird sie immer schwangerer und am Schluss ist auch ein Baby da. Wir hatten auch ein echtes Baby dann dort. Also du zeigst sozusagen den Jahresverlauf anhand dieser einen Familie. Zu diesem Jahresverlauf werden dann eben einzelne saisonale Produkte geschaltet. Das heißt, wir arbeiten für den After-Sales-Bereich. Das heißt, alles, was Teile, Zubehör, Services und so weiter angeht. Was insofern eben spannend ist, weil wir halt unheimlich viel produzieren. Viel hochwertig.
Also es wird nicht der neue Golf quasi dann so vorgestellt, sondern eigentlich das, was dranhängt.
Alles drumherum. Glasservice, Reifen etc. Und wir produzieren aber für den Weltmarkt. Und das ist eben auch der Unterschied zu der neuen Golfwerbung, die dann eben nur für den Dach, sage ich mal, für Deutschland, Österreich, Schweiz, vielleicht auch Spanien so produziert wird. Wir produzieren für die ganze Welt. Das heißt, unser ganzes Material landet am Schluss in einer Mediendatenbank von Volkswagen, zentral in Wolfsburg. Und die ganze Welt, der komplette Weltmarkt greift auf unsere Videos zu. Und
oder könnte zugreifen.
Könnte.
Also gibt es nicht Staaten, sage ich jetzt mal, die darauf nicht zugreifen?
Ja, doch, ich kenne einen, Nordkorea.
Er wollte gerade
sagen. Nordkorea ist da nicht so scharf auf unser Zeug, aber andere Länder wie Frankreich, Skandinavien, Südamerika, überall werden die Spots eben ausgespielt. Das ist eben das Spannende sozusagen, wenn man das in irgendeiner, wenn ich persönlich, irgendeine künstlerische Wertung da abgebe, weißt du?
Aber ist es dann vom Ablauf her so, dass du den Plot letztlich, also die Idee, was du denn dann als Produkt mehr oder minder dann, wenn du vor Ort bist, in Katalonien in dem Fall, abfilmen wirst oder in eine gewisse Realität packen wirst, ist das dann schon was am Schreibtisch in Traunstein passiert?
Nein.
Das wird denen vorgelegt? Oder?
Nein. Und zwar wird das, da gibt es die Agentur B12, ja, mittlerweile wirklich befreundete Agentur, sowohl der Chef als auch der Art Director, wirklich Freunde mittlerweile. Ich arbeite mit denen seit fast 3 Jahren zusammen und die konzipieren. Man muss sich das auch so vorstellen, es sind diese Statuten von Volkswagen sind alle ein bisschen veraltet und das heißt, die Kreation, Konzeption muss getrennt sein nach Statuten vom VW von der Produktion. Das heißt, sie konzipieren, aber wie gesagt, durch dieses freundschaftliche Verhältnis und nutzen sie natürlich auch meine Qualitäten und holen mich sehr früh mit in die Konzeptionsphase, wo ich dann eben auch meine Meinung abgebe zu inszenatorischen Dingen, zu produktionsrelevanten Themen und so weiter.
Hast du schon Veto eingelegt mal?
Durchaus. Selten, aber ja. Kleines Beispiel. Ja. Mhm. Jetzt bei dieser jetzigen Produktion hatten wir ein Bild, da war Allwetterreifen völlig wurscht. Es war so eine Reifenthematik. Ein Hydrant, ja, explodiert, Wasserspritz, ja, Vollbremsung, Mutter, Eis ins Gesicht und so und happy life. Und ich habe da tatsächlich mein Veto eingelegt und ich habe gesagt, in der heutigen Zeit so mit Wasser umzugehen und überhaupt Wasser so verschwenderisch zu zeigen, will ich nicht. Mhm. Sofort eingestiegen, haben alle sofort auch verstanden, haben gesagt,
das ist ja cool. Altbackenes, ich sage mal eher ein filmisches Bild, das man irgendwo früher in den, was weiß ich, aus amerikanischen Filmen kennen, dass man in der Gemeinde dann wegen der Kinder den Hydranten aufgeschraubt hat und dann drunter eine Fontäne, das ist ja auch altbacken. Also es passiert ja in der Realität ja nie.
Es gibt so ein paar Filme, die mir einfallen, irgendein Mafia-Film.
Genau, ich wollte da gerade sagen, Mafia-Film, genau. Goodfellas wahrscheinlich.
Goodfellas und dieser eine Film, wo diese Star besetzt, wo diese Jungs sich rächen an den Priester. Mhm. Hervorragender Film. Mir fällt das jetzt
nicht. Darf man das nicht verwechseln, weil in Goodfellas, glaube ich, ist es nicht so, dass De Niro da einen Priester spielt oder ist es ein anderer?
Nee, das ist ein anderer. Den meine ich.
Ah, wo er diesen Würstelstand da, wo es den Würstelstand die Treppe runterschmeißen, diese U-Bahn-Treppe.
Das kann sein. Die Szene habe ich jetzt nicht gerade.
Aber da rächen sie sich doch nicht am Priester, sondern an diesen Gefängnis.
An der Jugendheim.
Ja, das ist die King-Verfilmung. Ja.
Also Hammerfilm.
Ja, egal.
Wir kommen schon noch drauf.
Reichen wir nach, aber egal.
Aber in solchen Filmen, ja, damit hat man da gerne gespielt. Ich meine, das Bild, was sozusagen gemutet wurde, also Mutbilder haben wir ja da. Die war schon natürlich spannend und das wäre auch aufwendig gewesen. Wir hatten alles schon vorbereitet, auch die Special Effect Firma, mit der habe ich schon verhandelt und so weiter.
Genau, man hätte den Hydranten noch irgendwie per Special Effect, also so.
Ja, nee, das machen wir nicht. Also okay. Das will ich auch gar nicht.
Habe ich auch im Übrigen, aber da reden wir später noch dezidierter darüber, positiv aufgenommen, dass in einem Film nur noch digitalisierte Tiere zum Einsatz kamen. Und das war in Everywhere, Everything, All at Once.
Wollen wir gleich da einsteigen? Ich habe ihn mir übrigens angeguckt.
Sollen wir gleich einsteigen? Aber ist jetzt bloß so ein Querverweis, weil das ist mir positiv aufgefallen. Also sowohl der Hund als auch das Tier, wo ich jetzt sage, ja, das wird aus der Wildnis rausgerissen, bla bla bla. Ich finde das nur konsequent, dass man dann auch den Hund digitalisiert, wenn man es schon so gut kann. Weil ich war mit meiner Freundin im Kino und ich meine, dass es ihr, bevor ich es erwähnt habe, da habe ich gesagt, ah, okay, cool, dann nehmen wir jetzt einen digitalisierten Hund her, ist ihr gar nicht so aufgefallen.
Ich glaube, Otto Normal fällt das auch nicht so auf, ganz so ehrlich. Krass, da brauchst du, da musst du schon ein wenig ein geschultes Auge haben, da musst du verstehen, da musst du auch die Mechanik ein wenig dahinter verstehen.
Aber es nimmt dem nichts weg, das ist der Punkt. Ja. Also mittlerweile ist die Technik so weit, dass es nicht mehr so wirkt, als wäre man jetzt im Bavaria Filmstudio und würde auf dem Fucher sitzen, der vollgerotzt da ist, weil da so viele Kinder drauf saßen. Aber
völlig legitim. Ja. Also da gehe ich komplett mit. Völlig legitim. Übrigens habe ich gestern auch eine Doku gesehen jetzt habe ich den Namen vergessen, ein großer amerikanischer Fotograf, der dann auf einmal so einen Shitstorm hatte, weil er seine Bilder, seine modernen Bilder nachbearbeitet und so ein bisschen auch die Komposition so ein bisschen verändert. Das Verkehrsschild im Hintergrund setzt ein bisschen nach links und rechts. Völlig legitim. Meiner Meinung nach und die Welt, weil er ist Künstler, er ist kein Journalist, er ist kein, weißt du, was ich meine? Mhm. Aber worauf ich diesbezüglich noch ganz kurz, was ich noch ganz kurz sagen wollte, ist, in der Werbung, Wasser, Verschwendung. Und mir kam das, als ich dann diese Nachrichten jetzt vor 3-4 Wochen gelesen habe, Frankreich, große Probleme, wir werden große Probleme haben in diesem Sommer. Und dann mit Ressourcen so spielerisch in der Werbung umzugehen, finde ich einfach nicht gut.
Ja, ist gut, guter Einwand. Und ich kann nur sagen, das Thema Wasser, das ist jetzt noch nicht so groß in der Öffentlichkeit. Und ich kann auch sagen, weil ich dem dann quasi in meinem Beruf als Journalist einmal in der Region nachgegangen bin, wie steht es denn um unser Grundwasser, wie steht es um unser Leitungswasser und so. Da kann ich mal so weit Entwarnung geben, dass wir da einfach durch das sehr vorausschauend gebaut worden ist, hier in der Region, dass wir da ziemlich die Letzten sind, die Probleme kriegen.
Ja, aber wir haben auch natürliche Quellen, viele natürliche Quellen.
Genau, und auch die Leitungsstruktur, die da quasi in den 50er, 60er Jahren geschaffen worden ist, die nur heute besteht, sorgt dafür, dass es quasi also so eine Art in der Waage halten gibt, wenn wo weniger Niederschlag war und deshalb weniger ins Grundwasser gesickert ist. Aber also erstens gibt es da eine super global inszenierte Arte-Doku über das Thema Wassermangel. Also das ist halt...
ich glaube, die habe ich gesehen.
Ah, ja. Also kann ich nur empfehlen, aber auf der anderen Seite kann ich aus meinem eigenen Erlebnis erzählen und es macht mich halt immer nur traurig, wenn ich drüber spreche, weil die Person im vergangenen Jahr verstorben ist und zwar der Vater von meinem besten Freund letztlich, der Imker war und immer schon einen weitsichtigen Blick auf Biodiversität und alles, was wir mit der Natur anstellen und gehabt hat, das war immer so ein Revoluzer. Und der hat mir original vor, ich sage mal so 8-9 Jahren gesagt, wo wir am Esstisch gesessen sind, Ralf, das gravierendste Problem, das wir in den nächsten 20 Jahren haben werden, ist das Wasser. Mhm. Und ich konnte das erstmal nicht ganz verstehen, dann hat er es mal ein bisschen erläutert und so. Und für mich war das kein Thema, weil für mich ist es so was, also was immer da ist und wo nie ein Problem ist. Und an das erinnert mich nur zurück, dass er da schon diese Vorhersage gemacht hat, die jetzt eingetroffen ist, leider viel zu jung im vergangenen Jahr verstorben und vermissen auch, weil das einer ist oder war, Thema genau in über solche Themen sehr gut sprechen konnte, weil er einfach Fachwissen hatte. Also was Genkultur in der Biologie und so weiter angeht, bla bla bla.
Ich muss dir sagen, das Thema Wasser habe ich immer auf dem Schirm gehabt. Also ich habe das verstanden, schon vor Jahren, aber erst seit wenigen Monaten, seit diesem Winter, ganz ehrlich, es hört sich total vielleicht übertrieben an, aber ist es mir so richtig bewusst geworden.
Ja, da bist du aber trotzdem nur einer von den Ersten.
Also so richtig bewusst geworden mit dem Schneefall oder dem nicht vorhandenen Schneefall, die Rückschlüsse auf die Gletscher, was das für die Gletscher bedeutet, wie schnell die jetzt sozusagen... Also das multipliziert sich ja, wie schnell die schmelzen. Ja. Das Wasser kommt nicht mehr nach. Ja, wir müssen uns hier vielleicht in der Region keine Sorgen machen. Aber Ralf, es ist wie bei so vielen Dingen. Es ist ein globales Problem, weil es interessiert keinen, dass wir hier kein Problem haben, wenn Leute irgendwo fliehen müssen, ihre Länder verlassen müssen, weil eben kein Wasser mehr da ist.
Der einfachste Perspektivwechsel ist aktuell, so als Beispiel zu nennen, tatsächlich der Ukraine-Krieg, weil man nachvollziehbarerweise aus der Sicht von China, wo das viele, viele, viele Kilometer weg ist, das natürlich als regionalen Krieg bewertet und was geht uns das großartig an? So ist irgendwo der Tenor, scheint dann irgendwie fadenscheinige Friedenspläne, bla bla bla. Aber letztlich hält uns das ja nur ein Spiegel vor, wie wir zu Kriege in Libyen gestanden sind, in Syrien und so. Das war alles nicht schön zu sehen, aber es hat uns nicht betroffen.
Zu vielen Dingen. Ich habe auch zu vielen Dingen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt diesen Bogen, aber ich mache es einfach, weil ich habe vorgestern diese Doku jetzt gesehen. Den genauen Titel, es geht Clans in Deutschland.
Also Dreiteiler.
ARD-Doku, oder? Ja, ein Dreiteiler. Super spannend. Mhm. Kann ich jeden, übrigens unsere kleine Rubrik, dass sie nicht einschläft, Mediathek, bitte angucken. Denn was ich dort jetzt.
Hat mich nicht so getriggert, ehrlich. Ich habe es nicht angeklickt, weil ich mir dachte, okay, dann geht es doch irgendwie
Genau. Das war mein Gedanke.
Hat mich nicht abgeholt.
Da geht es irgendwie um Clans, um Verbrecher und so. Ja, zum Teil. Aber die ist so tiefgründig, dass jeder normale Mensch, der sich das anguckt, mit normalem Menschenverstand, wird erstmal eins feststellen nach diesen drei Teilen, wie mies die deutsche
Integrationspolitik
und die deutsche Politik, wie die versagt hat. Mhm. Komplett. Ja. Da sind Menschen aus einem Krieg geflohen nach Deutschland, wurden geduldet. Diesen Duldungsstatus haben noch ganz, ganz viele heute noch.
Mhm.
Heute noch. Bedeutet, die dürfen nicht reisen, die dürfen nicht arbeiten, ja, die dürfen gar nichts. Und jetzt, also Integration war ja ein Fremdwort insofern, als dass das auch nie benutzt wurde, das Wort. Mhm. Ja, das, man war sich immer, man glaubte, dass wenn der Krieg in Libyen dann vorbei ist, dass sie dann zurückgehen. Mhm. So, okay, das kann man denen vielleicht, ich weiß nicht, ob zugutehalten oder nicht, ja, aber das ist sehr kurzfristig gedacht und so weiter. Nur das Ergebnis daraus, ja, wenn ich mir jetzt dann die Nachrichten anhöre und man hört immer diese Clans, hat das immer sowas so, freie Entscheidung, die sind böse und entscheiden sich dann fürs Böse und sind dann böse.
Und was ein wesentlicher Aspekt ist, sie nutzen uns und den Staat aus.
Genau.
Also sie spielen mit anderen Spielregeln, sie können sie nicht integrieren, sie wollen im Endeffekt in einer kriminellen Machenschaften hier nachgehen, weil es hier geht.
Genau. Dass die Gesellschaft, dass die Politik sie in diese kriminellen Machenschaften hineingedrängt
das
hat.
Das ist meine Rede. Ich explodiere jetzt schon fast, weil ich das ja hautnah immer wieder erlebe durch meinen Job. Also es hat nichts mit Clan-Kriminalität zu tun, aber ich habe das letzte Mal kurz diesen Rant gebracht zu den Geflüchteten, die halt einfach aus Mittel- und Nordafrika stammen und die halt weggepfercht werden im Petting. Mhm. Habe ich ja gebracht, das Beispiel.
Ja, genau.
Ich bin auch immer wieder jemand, der das relativiert, wenn Gewalttat, also nicht relativieren, nein, das ist falsch, der Begriff, aber zumindest würde ich mir wünschen, dass man, wenn man von so einer Schandtat, von einer schlimmen Tat, die beispielsweise durch einen Afghanen begangen wurde, der Klassiker ist halt die Vergewaltigung im Park, dass man das halt reißerisch aufgreift und sagt, ja, klar. Die haben ja so ein Frauenbild.
Genau.
Du, ich kann dir sagen, die Afghanen, Syrer, und das haben nicht wenige. Also ich würde sagen, 30 bis 40 habe ich alle persönlich kennengelernt, in unterschiedlichsten Situationen und so.
Ja.
Da kann ich dir sagen, dass ein Großteil der Leute höflicher ist gegenüber Frauen, gegenüber alle Menschen.
Würde ich sofort unterschreiben, weil meine Erfahrung sagt,
die Jungs, genau dasselbe. Die Jungs, die ich getroffen habe, so diese 19, 20 waren, und wenn da eine Frau dabei war, die haben sich nicht mal getraut, in die Augen zu schauen.
Ja.
Die haben so geschamig, ja, die haben alles andere als Machos oder irgendwie die Frau muss unterdrückt werden. Die haben sogar gesagt, dieses System islamistischer Couleur, das bei ihnen halt gelebt wird, das wollen sie gar nicht. Und nur ein Punkt, einen wesentlichen Punkt, der mir immer ganz wichtig ist, dass man in den Austausch gehen muss, bevor man über jemanden urteilt. Das ist gut für alles. Ich mag nicht der große Moralapostel sein, aber ich habe es ja selber erlebt. Du, wenn du das von außen, wenn du nie Kontakt mit diesen Menschen hast, dann weiß ich, dass ich sehr schnell einstellen kann, dass man Vorurteile, die von anderen geschrieben oder propagiert werden, dass man die übernimmt, weil man kennt ja nur Headlines oder man kennt
ja den. Genau.
Und dann kommst du in Kontakt mit den Leuten. Das baut Ängste und Vorurteile ab, noch und nöcher. Das ist eine Binsenweisheit.
Ja, ja, ich weiß. Das Problem ist, dass viele Leute da gar nicht die Möglichkeit haben, also wieder Zeit.
Jeder hat das doch in der Gemeinde.
Ja, also, jein. Aber ich glaube, es sind viele verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeiten. Also das ist die beste Möglichkeit, die du jetzt gerade ansprichst. Ich unterschreibe alles, was du gesagt hast.
Wir sind da komplett
d'accord. Aber so etwas eben auch zu nutzen, so eine Dokumentation, also es sind diese vielen Bausteine. Wenn man sich das anguckt, dann wird einem vollkommen klar. Das Schöne bei der Doku übrigens auch noch ist, all diese Gewalt und warum, wieso, weshalb Themen, ja, wurden natürlich zur Gänze ausgesprochen, aber großer Teil auch Menschen gezeigt, die den klaren Namen haben, die noch nie kriminell waren, die ganz normales Leben haben. Die
das
trotzdem,
ist die Mehrheit.
Die Mehrheit. Verdammt nochmal.
Und das ist ja leider, glaube ich zumindest, also wenn man das ein bisschen weiterspinnt und das fällt dann schon wieder in meinem Beruf ein bisschen rein, ist das Framing. Ja, also Framing ist ein ganz großer Begriff im Journalismus, der mir
in meinem Job auch.
Ja, der immer, ja klar, und der immer wieder, also jetzt gerade im seriösen Journalismus negativ auffällt, wenn er denn angewandt wird. Also was möchte ich vom boulevardesken Journalismus erwarten? Die gehen auf das Reißerische, die verdienen damit schlicht Geld. Also es ist sowas also
Framing,
wie Tatort. Das,
ganz kurz, Framing, damit wir von der Terminologie auf dem gleichen Stand sind. Das heißt Framing, man nimmt ein Thema.
Also Rahmen.
Und gibt ihn, also nicht interpretiert, sondern gibt ihm von Anfang an schon einen bestimmten Rahmen, wo man sich als Leser, als Konsument da drin geistig aufhält. Man ist dann gar nicht mehr imstande, weiterzudenken vor oder was noch dazu gehört zu
dem Thema. Könnte man schon, aber negativ konnotiert würde ich sagen, der Rahmen wird manipulativ vorgegeben.
Ja, genau. Ja,
also
ja,
das, ja. Ist,
das war auch mein Gedanke.
Genau, ist die Definition, die kann man jetzt negativ oder positiv auslegen, weil manchmal ist es auch sinnvoll, ein positives Framing zu setzen, damit nicht wieder Vorurteile und so zustande kommen. Ein kurzes Bild, also ich nehme das immer her, wenn ich an Schulen bin, wenn ich Framing erklären möchte, dann nehme ich ein Bild aus dem Vietnamkrieg. Und zwar wurde das in den amerikanischen Medien zweigeteilt. Und zwar sieht man da zwei amerikanische Soldaten und einen Vietcong. Die zwei Soldaten, der eine hat eine Wasserflasche in der Hand und gibt es dem niedergeknieten Vietcong, der gefesselt am Rücken so kniet. Mhm. Ja, wenn du jetzt das framest, wenn man das den Begriff jetzt verwenden, nur das siehst, ja, dann löst es ein positives Gefühl aus, weil man sieht, ja, der Amerikaner gibt ihm Wasser.
Genau.
Ja. Das ganze Bild wäre, dass auf der anderen Seite einer steht mit dem Gewehr gerichtet auf den Kopf von dem Vietcong. Wenn du jetzt umgekehrt wieder nur das zeigen würdest, würde das die Brutalität der amerikanischen Soldaten wiedergeben. Und das ganze Bild gezeigt.
Die Geschichte zeigt unserer heutigen Gesellschaft und der Wahrnehmung von Informationen und Medien. Ist so.
Ja.
Ist so. Durch alle Strukturen, die wir und alle Möglichkeiten, die wir an Informations.
Ja. Aber ich bin immer, deshalb habe ich jetzt kurz gestockt. Ich würde mir keine Veränderung der Medien wünschen, sondern ich würde mir mehr Medienkompetenz der Menschen wissen, dass sie einfach wissen, dass das geframed sein könnte. Und dann suche ich mir quasi andere Quellen und dann vervollständige ich mein Bild. Also ja, ich würde gerne die Menschen mehr in die Verantwortung nehmen. Ja. Bei mir, mit mir als jemand, der in dem Beruf arbeitet, stößt mir das auf, dass quasi das dann auf die bösen Medien geschoben wird.
Wir kommen da immer wieder an den gleichen Punkt. Meine Meinung bleibt diesbezüglich auch nach wie vor gleich. Das hat etwas mit... Nicht nur mit den kognitiven Fähigkeiten zu tun, natürlich, aber vor allem auch an Zeit, an dem Willen.
Du musst keine große Recherche betreiben. Ich finde, also ich konnte prophezeien, dass wir in 10 Jahren über das Thema nimmer in der Form sprechen werden, weil dieses Empowerment von jungen Menschen, die wissen, wie sie sich informieren müssen, ich merke ja, welche Leute sie an Verschwörungstheorien und so weiter entlanghangeln. Das sind nicht die ganz Jungen. Das sind 50-plus Menschen, oftmals mit einer Vita, die selber einfach ein Problem mit sich haben. Ich sehe schon eine gewisse Schablone an Menschen, die auf Demonstrationen diesbezüglich gesehen habe. Und da bin ich, es ist eines der wenigen Dinge, wo ich zuversichtlich bin, dass die Jugend da... dass die da drüber hinweggehen. Und da habe ich einen schönen Begriff erklärt. Wir sind ja letztlich, was das Internet und die Internetmedien angeht, sind wir ja nur, sage ich mal, im Kindergarten, weil wir, also im Gros müssen wir das alles erst lernen.
Ja, und das Problem bei diesem Lernen ist, dass sozusagen die Materie, die wir als Lernobjekt haben, Internet oder die Nutzung, sich ja so heftig und so schnell entwickelt, dass ich da die Befürchtungen habe, ob wir, oder nicht die Befürchtungen, sondern die Frage, die sich nur stellt, wie viel Prozent der Menschen bleiben auf diesem Lernweg einfach zurück? Die schaffen das gar nicht mehr. Ja. Allein schon jetzt diese 40, 50-Jährigen, ja, 60, 50, ja, und ich sag mal 60, die jetzt gerade mal wissen, wie man Browser bedient, vielleicht auf Facebook sind. So, und jetzt kommt KI dazu, jetzt
ich habe mir schon gedacht, dass du drauf raus willst. Es ist aber gesamtgesellschaftlich unabhängig vom Internet immer schon ein Kampf um die Wahrheit gewesen. Das, glaube ich, muss man schon manifestieren, dass man sagt, ja, es war schon immer letztlich so. Die Medien waren anders und der Zugang war anders. Ob das jetzt der Stammtisch, die Mundpropaganda ist oder die Zeitung. Der Stürmer beispielsweise bei den Nazis war absolutes Propagandablatt, aber ist als solches damals nicht empfunden worden, weil es damals völlig normal war. Auch die SPD beispielsweise hat eine eigene Zeitung gehabt. Ja? Also man hat damals trotzdem alles als wahrhaftig genommen und hat versucht einzunorden, ob das jetzt der Realität entspricht oder nicht. Und heute, und da gebe ich dir völlig recht, mit der KI, beziehungsweise mit den, was mir immer so Sorge macht, ist ja, was die Deepfake-Möglichkeiten als für Probleme aufwerfen können, um Fake News zu. Also selbst wenn du empowered.
Künstlich kreierte
also wird's dir auch selbst
Profile, Menschen und so weiter, die dann eine Meinung propagieren. Ja, genau.
Ja, oder du erstellst eben, wie es jetzt kürzlich war, New York Times hat da groß drüber berichtet, dass man, also Trump hat ja gesagt, er wird am Dienstag, also vor zwei Tagen, wird er verhaftet, oder letzte Woche gesagt, ist er nicht passiert. Mhm. So, aber er hat das prophezeit. Aha. Und am Wochenende ist ein Video rausgekommen, das, also wirklich, wenn du es nicht weißt, dann ja, und da wird er halt gerade festgenommen.
Ja.
Ja. Und das korrumpiert schon wieder meine These, dass die jungen Menschen ja da gewappnet sind davor, weil du irgendwann nicht mehr unterscheiden kannst.
Und gut, aber die jungen Menschen, also junge Menschen, glaube ich, wissen, wie man Quellen recherchiert. Das ist eine einfache Geschichte mit Videos, Fotos, du kannst... Das kann man recherchieren, aber jetzt wird es ein bisschen hart. Das Ganze.
Es wird hart.
Ich will das nicht mehr. Ich will das alles nicht mehr.
Was hast du für Musik vorbereitet?
Ich will alles. Ich will das alles gar nicht mehr.
Gar nicht mehr.
Ich denke mir immer wieder, Worte. Ich meine, wir unterhalten uns so gerne und.
Ja, aber es ist ein Podcast.
Es ist ein Podcast. Ich glaube, das ist die Basis dessen. Gut, aber trotzdem. Es ist so, Worte können so wenig. Wirklich. Ich pack mal auf die Liste. Ich glaube, ich will heute nicht mehr gehen. Von Nina Chuba.
Das ist interessant. Da können wir uns jetzt gleich nochmal drüber unterhalten. Weil, also im positiven Sinne, muss ich ehrlich sagen.
Okay, gut. Ach, danke.
Ja. Du hast jetzt
gemeint, zu viel Konflikt, das verkrafte ich heute Abend nicht mehr.
Und zwar habe ich kürzlich in meine Playlist aufgenommen von Nina Chuba, Wildberry Lillet.
Ach komm jetzt, das ist oldschool, das ist
ich
ja
weiß,
schon durch.
Ich weiß.
Das ist ja schon
aber
durchgenudelt.
Ja, wie sie wahrscheinlich
auch. Nein, komm jetzt. Kleine ist super smart, die ist super fresh, super jung, intelligent, hat einen geilen Style, geht mit Worten und.
Ja, aber das ist doch der Hip-Hop, das habe ich gedacht so, das ist der Hip-Hop, den ich in Deutschland hören möchte, wenn man sich schon diesem Hip-Hop bedient.
Die ganze Welt, Amerika
sogar schreibt
über sie.
Ja, aber wenn du in unser Hip-Hop in Anführungsstrichen, Geschichte, Reiche aus der letzten 20 Jahre, Sido, Bushido, Flair, 187 Straßenbande und so, alles geht in positiv konnotierte, kriminalistische, frauenverachtende, einfach nur...
Ja, also
na, gut. Das würde ich nicht relativieren.
Nein,
jetzt.
Ich würde es also, einfach scheiße relativieren. Es geht einfach nur um die Entstehungsgeschichte. Wo kommen wir her? Also ich meine, womit hat alles angefangen? Es hat nicht mit dem ganzen... Also, wo hat alles angefangen?
Genau.
Ich weiß es, weil Fanta das war meine Jugend, Fanta 4.
Ja.
So, bevor Fanta 4 in Deutschland aufkam, ja, haben wir damals Public Enemy, Two Life Crew und sowas gehört. Public Enemy, hört mal rein, da geht es nur noch um Gewalt, um Polizei, um derbe Sachen.
Ja, aber mit einem realen Kontext.
Weil mit einem halt realen Kontext, genau. Das war Wirklichkeit. Das ist vollkommen
aber okay. Aber wenn Sie jemand wie heißt der, der mal diesen antisemitischen Shitstorm gehabt hat, weil, und dann hat er auch noch zu Kreuze kriegen müssen in Auschwitz. Kollege. Kollege hat ein Echo bekommen und für einen Song, beziehungsweise für ein Album, wo ein Song drauf war, wo man halt gesagt hat, ja, so abgemagert ja. wie Auschwitz-Häftlinge. Das ist halt einfach unabhängig von der Geschmacklosigkeit einfach ja. billig. Es ist einfach billig. Aber und gut. wo kommt der her? Aus einem studierten ja. Haushalt.
Ja, 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 ja.
Der hat nie irgendwie, und das ist der große Unterschied, was du sagst, wo Public Enemy.
Die in den Dreck aufgewachsen
genau.
sind. In Brooklyn der 80er Jahre, was echt nur noch runtergekommen war.
Genau. Also Tupac wäre das Gegenbeispiel, weil der ist ja nachgewiesenermaßen jetzt auch nicht so in den großen
Aufwand. Nee, aber das war später. Das war der 90er schon. Aber, ja.
aber genau. Fanta 4
2000er sogar.
Ist ein Beispiel ja. für einen Hip-Hop, der schon Themen rüberbringen kann auf eine moderate Art und Weise. Und vor allem, was mir halt taugt, ist, unabhängig vom Hip-Hop, wenn die Texte einfach
gut sind.
Ganz banal gesagt.
Thomas D. Nach ja. wie vor, also wirklich literarisch hochwertige Texte.
Und das sind auch kluge Menschen,
wenn kluge du Menschen. Interviews hörst. Aber es gibt auch andere, zum Beispiel Apache zum Beispiel hat gute Texte. Geht gut mit Musik um, Sprachgesang. Also, es ist nicht alles schwarz, wird alles gut. Auch die neue von, also die, so neu ist die jetzt gar nicht mehr, Peter Fox, finde ich auch gut.
Ja, finde ich nicht gut. Haben
wir schon geredet darüber.
Ich bin halt enttäuscht, dass jemand, der halt aber so Haus am See oder die ganze Album, wo er mit den Affen da gemacht hat.
Ja gut, aber das war ja Sternstunde des deutschen Sprechgesangs, Alter.
Ja,
also das ist... Gut, das kann man jetzt nicht beliebig wiederholen.
Ich würde es konterkarieren.
Ja, bitte, was packst du denn drauf?
Kennst du Kim Wilde?
Ich glaube, Kim Wilde war lange... hat bei vielen in meiner Generation feuchte Träume ausgelöst. Kim Wilde, natürlich kennt man Kim Wilde.
Ja, also ich bin durch Zufall draufgeschossen. Ich habe irgendeinen Film angeschaut, wo das als Soundtrack ganz by the way lief. Ich konnte jetzt gar nicht mal sagen, welcher das war. Und ich dachte mir, Wahnsinn, das ist dieser 80er-Jahre-Sound, der mir derzeit oder in der letzten Zeit einfach anturnt. Und zwar ein phänomenaler Synthi und ja, die Gesangsmelodie und ja, Kim Wilde, Combadio oder Cambadia. Jetzt muss ich nochmal nachschauen, ich bin nicht so bewandert. Ist ja lang vor meiner Zeit.
Ja, das ist schon etwas vor deiner Zeit.
Cambodia heißt das.
Okay,
Der
Kim
Song.
Wilde.
Ja,
cool.
Und das
auf den freue ich mich, den höre ich mir dann gleich nochmal an.
Vor allem an die gerichtet, weil da gab es ja dieses Phänomen, als die neue Staffel Stranger Things rauskam auf Netflix, dann schoss auf einmal Kate Bush
ja.
wieder in die Charts. Weil da kam eben eine Passage, wo sie diesen Kate Bush-Song abgespielt
auch
haben.
Auch grandios.
Und dann war der auf einmal Platz 1 in die Charts. Und
bisschen neben... verschoben, bisschen spleenig ab und zu mal die Musik, aber ein paar richtig gute Nummern hat die gebracht.
Genau, aber das Phänomen war ja, dass auf einmal Kate Bush in den deutschen Charts auf Nummer 1 ist, nur wegen ja. dieser Serie. Ja. Und wer diesen Song mochte, der sollte sich auf jeden Fall diesen Kim Wilde-Song anhören und wird sagen, okay, das ist mindestens genauso
gut. Ja, geht auf Spotify, hört euch einfach ein paar Songs von Kim Wilde an. Die hat ein paar gute Nummern gebracht. Aber was mich zu einem anderen Thema bringt, auch musikalischer Natur, was mir jetzt in letzter Zeit aufgefallen ist, ich bin ja hier in meiner Crew einer der Ältesten, ja, sehr dankbar dafür, weil ich durch diese jungen Kollegen und Kolleginnen, ja, viele auch neue Einflüsse musikalischer Natur mitbekomme. Und da gibt es eine Entwicklung,
mhm.
die mir äußerst Sorgen macht.
Ja, die macht mir seit 10 Jahren.
Alter, Ralf, die nehmen Songs, die sind 1-2 Jahre alt und machen so ein 90er-Jahre Techno-Beat drunter.
Genau. Das Phänomen haben wir in den 90ern tatsächlich schon mal gehabt.
Und ich habe mir gedacht, was ist jetzt los? Und jeder zweite Song, sage ich, den Song kenne ich, super Song.
Ja, ja.
Und dann...
Genau.
Ja. Und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht euer
Ernst sein,
Leute.
Ich stand im Mediamarkt.
Und alle sagen, hey, die Musik feiern alle jetzt.
Aber das ist nein, nicht die 90er, sondern das ist Anfang 2000er, wenn du dich erinnerst, ist das genau so passiert mit den Trends, mit was man früher Trends gab. Aber lass mich ein Beispiel nennen. Ich bin im Mediamarkt in Traunstein gewesen und da läuft halt Musik im Hintergrund. Ehrlicherweise oftmals sehr gut und auch regional, weil das der Chef, der Obermeier, einfach feiert. Der ist selber DJ bei Radio Bu. Geiler Kerl, geiler Arbeitgeber, Chef, Manni. Und dann lief original, sage ich, ich schwöre, ein Dragostea Dinte Techno-Mix. Und
Da bin ich raus, Mann. Da bin ich sowas von raus.
Ja. Also ich meine, das war ja in unserer Zeit, in Anführungsstrichen, wo das bekannt worden ist, war das ja schon verlacht.
Da bin ich nicht reingegangen.
Naja.
Wenn ich den Beat da und den Bums da gehört habe.
Ja, aber das war doch dieser Song, der ja, sag ich mal, so Anfang der 2000er.
Ich weiß, das meine ich ja. Also,
und jetzt ist es so, mit dem, was du machst, und eine nette Frauenstimme, die auch noch Autotune, war der Begriff, der mir letztes Mal nicht eingefallen ist, Autotune untermalt ist, also dass die Stimme begradigt wird. Und ich denke mir nur, was ist denn los?
Nein. Das ist also ganz ehrlich, Leute, da gibt es viele andere geile Sachen. Provinz feiere ich momentan.
Aha.
Ziemlich geil.
Wie jetzt uns hier, Bergen und.
Auch.
Ladenbergen.
Ladenbergen. Beim Herrn Auer. Müssen wir mal schauen. Also, da geht immer wieder was. Da gehen interessante Veranstaltungen. Dem müssen wir uns auch mal widmen. Andi.
Ja,
da müssen wir mal hin.
Bevor ich es wieder vergesse. Und zwar habe ich auch ein Erlebnis gehabt. Ich habe eine Praktikantin bei mir gehabt. Ja. Also die
Monika.
Den Witz verstehe ich nicht.
Monika Lewinsky.
Ach so, ja.
Praktikantin. Ja. Also das ist mein Alter, okay.
Ich bin noch kein Präsident.
Aber ja gut, aber ich denke, Praktikantin denke ich immer an.
Na, die war zu jung für sowas. Also die, glaube ich, 9. Klasse Realschule in Trostberg. Ah, okay. Und die wollte einfach mal einschnuppern. Die müssen da so ein Pflichtpraktikum machen. Und sie hat sich halt für die Zeitung entschieden,
was
ich super gut fand. Und sie hat das auch gut gemacht.
Aber
wir haben uns kurz über Musik unterhalten und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der überhaupt nicht fingerzeigend sein soll. Nur einfach eine interessante
Beobachtung.
Nein, überhaupt nicht.
Eine interessante Beobachtung.
Ja? Und zwar haben wir kurz darüber gesprochen, ja, was kennt sie denn nur so an Musik? Weil
die du auch kennen könntest?
Ja, jetzt kommen wir zum Punkt. Ich habe gesagt, ja, dann bin ich ein paar Sachen durchgegangen, das hat sie jetzt natürlich nicht gekannt, aber dann habe ich gesagt, okay, ja, aber. Ja, sowas wie Casper. Und dann hat sie gesagt, kenne ich nicht. Und das war der interessante Punkt an der Sache, dass ich mir gedacht habe, okay, ich bin jetzt so alt, in Anführungsstrichen. Oder die Musik wandelt sich so schnell, beides ist möglich und beides wahrscheinlich richtig, dass die nächste Generation, die ist 15, nicht mehr Casper kennt. Mhm. Also ist Casper schon Classic.
Ja.
Irgendwas, Hip-Hop oder so.
Aber
die kennt
nicht.
Es nicht.
Aber wenn die dann so 17, 18, 19 ist, werden die Nummern von Casper wieder rausgeholt.
Ja, und dann sagt recycelt. Man, das ist Retro und das ist
ja,
cool.
Ja, genau.
Ja, aber trotzdem ist doch ein interessanter Aspekt, dass man sagt, ja, Casper kennt die jüngere Generation schon nicht mehr. Also sprich, ist das schon antiquiert letztlich. Obwohl das für mich so beschreibt, die Jugendkulturmusik.
Antiquiert eigentlich. Oder sie kennt es halt einfach nicht. Und sie wird es halt hören und sagen, hey, cool. Das ist ja dann
da müssen wir mal empirische Studie machen, ob jetzt alle 15-Jährige nicht kennen.
Wir wissen, also das ist ja, Musik hat ja sowas von nichts mit Zeit zu tun. Sollte es zumindest nicht haben.
Ja, ich habe dann gesagt, Capital Bra, das hat er gekannt.
Ah, okay.
Ja.
Und, ab dem Moment hast du dir gedacht, alles klar, okay.
Ich schreibe da schlechte Bewertung. Nein, die war super lieb und es war mir einfach so aufgefallen. Worüber ich auf jeden Fall mit dir nur kurz, oder was heißt kurz, aber schon sprechen wollte, ist... Na, jetzt machen wir erst den Film, bevor wir das vergessen.
Also ich hab zwei Filme. Also ich muss ich habe ja noch einen Nachtrag.
Ja, genau.
Ich habe einen Nachtrag zu Im Westen nichts Neues.
Ja.
Zwei Dinge, also das, was wir jetzt auch mal...
Ralf, du hattest recht in allem, was du gesagt hast.
Ja, so ungefähr. Nee, ist ganz so,
das
ganz
tut mir
so,
leid.
Ganz, ich, ja, das, ich weiß, das würdest du gerne hören, aber nein, ich will nur...
Du hast wie immer recht gehabt.
Nur du, einen einzigen...
Ich habe das nicht gesehen, was du gesehen hast.
Einen einzigen Punkt will ich hier ein wenig relativieren, vielleicht ein Stück weit revidieren, und zwar... in so, und dir auch recht geben in dem einen Punkt, ja, und zwar habe ich, um das ganz kurz zu erläutern, mit meiner Kollegin mich über den Film unterhalten, und ich hatte natürlich diese Filme im Kopf und auch das Buch im Kopf, und dann haben wir uns so über das Ende unterhalten, und dann sagte ich, hey, aber das Ende war doch ganz anders, und dann komme ich drauf, dass ich ja das echte Ende aus dem Buch ja kenne.
Und die Pointe letztendlich.
Die Pointe letztendlich, ja. Tim Bäumler stirbt. Letzte Seite, vorletzte Seite. Tim Bäumler stirbt. Und an diesem Tag war die einzige Nachricht daheim. Im Westen nichts Neues. Und sie hat mich angeguckt. Ach so. Und, so. Und da habe ich festgestellt, ah, das ist vielleicht tatsächlich wirklich ein Manko vom Film, weil das wirklich nicht rauskommt. Bei all meinen Aussagen und meiner kompletten Haltung bleibe ich nach wie vor. Ich glaube nach wie vor, dass das Remarque der Film gefallen hätte, weil der wirklich das in unserer heutigen Zeit mit unseren heutigen Begebenheiten schon das erreicht oder das erwirkt, was sich Remarque gewünscht hat. Nur was eben da eben verloren geht, meiner Meinung nach, ist tatsächlich dann das Werk von Remarque ein Stück weit durch diese Veränderung für den Film, ja, für die filmische Erzählstruktur, damit die am Schluss eben schön und knackig ist. Ja. Hätte ich mir vielleicht jetzt am Schluss doch gewünscht. Übrigens, und nochmal, das ist jetzt mein letztes, ich habe auch den Film von 1930 gesehen. Und gleich zwei Tage danach, nachdem uns die Kollegen und die netten Leute hier vom Remarque Friedenszentrum geschrieben haben und uns darauf hingewiesen hatten, habe ich mir den Film angeguckt von 1930, und ich muss sagen, er ist grandios. Er ist wirklich grandios. Echt gespielt. Also wirklich, wirklich saugutes Schauspiel. Ja? Und ich habe innerhalb von, nach den ersten 3-4 Minuten komplett vergessen, nicht mehr registriert, dass es ein Schwarz-Weiß-Film von 1930 ist.
Vielleicht muss er auch Schwarz-Weiß sein. Also ich bin noch nicht ganz sicher der Überlegung, ob quasi die Brutalität und die Schärfe, ich sage mal, durchs Farbige und durchs mehr und mehr ans Reale heranführende, ob das da mehr unterstrichen wird oder ob dadurch in unserem Mindset, das wir haben, verloren geht. Da bin ich mir noch nicht sicher.
Nee, ich fand den schon sehr, sehr beeindruckend. Ich kann es auch wirklich, ich sag's nochmal, an der Reaktion von meinem Sohn sehen, der 15 ist, ja, der dann den Film angeguckt hat und halt in seiner Sprache nur am nächsten Tag gesagt hat, ja, ich habe mir den Film gestern angeguckt, sage ich, und wie war es? Boah, krass, krasser Film. Boah, also so.
Ja, aber, ein krasser Film. Da kommen wir nochmal zu dem Punkt.
Der Impact ist da rein.
Ja, und aber wenn du Hostel. Ich habe in seinem Alter immer Hostel angeschaut und habe mir auch gedacht, krasser Film.
Nee, aber.
Also, dass es quasi diese Transferleistung gibt. Das Krieg quasi, das Allerschlimmste.
Doch, ich glaube schon. Ich kann ihn ja nochmal fragen. Aber ich sage dir eins, er guckt ja viel Film. Ja,
ja, ist ja okay.
Und es ist nicht so, dass er, weißt du, so... Und er guckt sich auch einen Film mit mir an, wo ich sage, ey, geiler Film. Sagt er, nee, hat mir jetzt nicht getaugt. Ja,
ja, aber das ist doch jetzt kein Beweis dafür, dass es bei ihm quasi die Überlegung... Also für mich ist die Kritik ist ja für mich die Transferleistung, dass ich sage, ja, in dem zugeschissenen Kino oder in der Filmwelt, in der wir... sind mittlerweile, wo man ja mittlerweile sogar sehr abgestumpft ist, was Brutalität und so weiter angeht, ob man wirklich, und das ist das, was Remarque, glaube ich, insinuiert hat, dass man durch diese Weitergabe der Realität und die wirklich unzensiert weitergibt,
weiß ich nicht, halt.
Ob das bei, ja, lass mich kurz sagen, also ich glaube, wir haben da, glaube ich, schon nah beieinander, dass das, und das würde ich mir wünschen, bei denen, die es anschauen, die Transferleistung hervorruft oder das Fazit hervorruft, okay, Krieg und gegeneinander sein und so weiter mündet in Sinnlosigkeit, ist von vornherein sinnlos und birgt nur Trauer und Schmerz und Gewalt.
Ja, das ist schon sehr, sehr intellektuell. Es ist intellektuell. Für mich ist es wichtiger.
Ich traue aber den Menschen zu.
Ich traue es ihnen auch zu, aber ich finde, wenn es einen Impact gibt, wie auch immer er aussieht, dieser subjektive Impact, wenn er erstmal da ist, dann bin ich erstmal happy. Und wenn, weil du weißt nicht, was das bei dem Einzelnen bewirkt. Kann er das überhaupt intellektuell so wiedergeben, wie du es jetzt gerade?
Du unterschätzt das. Das ist doch keine intellektuelle
doch, weil Leistung. Du erwartest eine Transferleistung, die intellektuell zu erklären ist. So. Wenn jemand sich den Film anguckt und einfach nur sagt, boah, Alter, krasse Scheiße, dann sagst du, ja, erklär mir das mal intellektuell. Hast du die Transferleistung? Konntest du diese Transferleistung erbringen? Hast du das verstanden?
Du brauchst keine intellektuelle Transferleistung, um zu
verstehen. Schrei mich an!
Ja, ich schreie in dieser Wohnung, wie ich will! Ich würde mir insoweit sogar korrigieren, dass es keine intellektuelle, wie es du nennst, Transferleistung braucht, sondern eigentlich nur einen Schritt weiter zu denken, dass man sagt, okay, das war mal Realität und ich möchte nicht, dass ich ein Teil von dem irgendwann
und ich wirke. Möchte nicht. Du bringst ein Subjekt hinein, dich und so weiter. Das ist ganz klar eine intellektuelle Leistung.
Es ja, ist aber, das, aber nicht auf einer professionellen Ebene. Also auf
du erwartest da zu viel. Ich glaube, du erwartest also einfach zu viel intellektueller Natur.
Das kann man vielleicht bei einem Film wie... weißt du, das, was mir so angehast, ist ja die Theorie, die ich dann habe im negativen Sinne, dass es halt ein Blockbuster und viel unter vielen ist. Also dass quasi dein Sohn genauso wie zu dem Film sagt, ja, krasser Film, genauso zum nächsten Marvel-Film sagt, dieser krasser Film.
Ja gut, okay, das ist jetzt einfach, was ich dir jetzt einfach sage, das ist diese subjektive Wahrnehmung. Meine subjektive Wahrnehmung von meinem Sohn, der ihn halt sehr gut kennt, die war anders. Und das ist einfach so etwas, mit 15 Jahren kann er jetzt nicht intellektuell diese Transferleistung verbalisieren.
Gar nicht. Aber, weißt du was? Ich glaube sogar, dass er, ich traue deinem Sohn. Im Übrigen sogar zu, dass er unausgesprochen diese intellektuelle Leistung vollbracht hat.
Ich stelle mir nur die Frage, wenn er jetzt Kriegsbilder sieht, ja, ob es da in irgendeiner Form eine veränderte Wahrnehmung gibt.
Und wir können das nur klären, wenn du ihn wirklich fragst.
Alles klar,
frage. Also da brauchen wir jetzt nicht rumpalabern.
Kommen wir mal zum anderen Film. Warte mal, ganz kurz.
Na.
Hiermit beenden wir offiziell das Thema im Westen nichts Neues.
Ja, ich schön, habe dass keinen du Bock. Sagst, ja, schön, dass du das
ja, sagst. Also jetzt habe ich auch keine Lust mehr, im nächsten Podcast jetzt nochmal über diesen Film zu reden. An dieser Stelle ist alles gesagt oder auch nichts.
Ja. Es gut. Interessiert die Leute ja schon lange nicht
mehr. Na, schon lange nicht mehr. Ich
du
weiß.
Hast ja immer noch
also, ganz viel von dem, was wir labern, interessiert die Leute schon gar nicht mehr. Aber wir reden einfach weiter ohne Punkt und Komma, ist ja wurscht. Nächster Film.
Nächster Film ist Big
Lebowski. Big Lebowski, ein geiler Film. geiler Film.
Ja, also...
Dude.
Ich war im Kino.
Du warst im Kino, alles klar.
Und da kann man ja, also erstmal, der Film Everything, Everywhere, All at Once. Da hast ja du mich schon aufgeklärt, letztes Mal, wo wir telefoniert haben, dass... also oft ist ja bei Oscar-prämierten Filmen so, dass die ja in Deutschland noch gar nicht erschienen sind und so. Und manchmal ist es schon lange der Fall, dass die im Kino gelaufen sind.
Ja.
Und hier war es ja schon auch der spezielle Fall, dass ich habe mir gedacht, weil ich habe mir im O-Ton in Salzburg angeschaut, und zwar nicht im Cineplex, weil da läuft er nicht, sondern im Kino Das Kino.
Ja, ja.
Und das ist eher so kultureller Couleur und ich habe mir gedacht, okay, der läuft halt dann irgendwann jetzt da an. Aber na, es gibt ihn quasi schon.
Es gibt ihn schon auf Sky, ich habe ihn auf Sky geguckt, ich habe es dir ganz kurz erklärt, die Mechanismen des Filmvertriebs. Ja? Also es gibt in Deutschland Filmvertriebler, also Unternehmen, die Filme vertreiben, die kaufen die ein und entscheiden sich dann, je nachdem, bringen sie sie ins Kino oder wie läuft der. So, den Film haben sie wahrscheinlich in Deutschland eben ein bisschen falsch eingeschätzt. Haben ihn eingekauft.
Verscherbelt
letzten Endes, weil die haben sich gedacht, okay, dieser Film, ich habe es heute gelesen, hat 20 Millionen nur. 20 Millionen gekostet, hat jetzt schon 180 Millionen eingespielt.
Ja, zu Recht.
Zu Recht. Und als die dann sozusagen diesen Film angeboten bekommen haben, haben die sich gedacht, ja gut, okay, für Apple und Nein, wir kaufen den. Ja. Mhm. Und haben nicht darauf vertraut, dass das auch im Kino gut funktionieren wird und haben ihn sozusagen gleich weiter verscherbelt und da ist Sky ins Spiel gekommen. Ich habe ihn als Sky gesehen, während du im Kino saßt.
Genau, darf ich einen Gedanken dazu einbringen?
Unbedingt.
Also, Theorie, oder vielleicht ist die ja untermauert mit Fakten, aber ist ja die...
das ist sie nicht, das ist reine Theorie jetzt von meinerseits.
Okay. Meine Theorie ist ein bisschen, und ich glaube, dass beides ein Stück weit stimmt, ist, dass es immer mehr verschwimmen wird, was Veröffentlichungen der Filme angeht. Allein deswegen, dass man vor Jahren eben zulassen hat, dass man Netflix-produzierte Filme, die nicht fürs Kino konzipiert waren, nachträglich im Kino gezeigt hat. Wieso?
Also weiß ich nicht.
Ich glaube, das verschwimmt insofern, dass die Streaming-Dienste einfach so ein Produktionsbudget manchmal vorgeben, dass man auch beim Oscar nicht mehr um diese Filme drumherum kommt. Früher hätte man die Fernsehfilme genannt und die waren nicht Teil der Oscar-Nominierungen. Und heute muss man sie irgendwie miteinander arrangieren. Und ich glaube, dass, mir erinnert
das. Also ganz kurz dazu, das bedarf ein, zwei Fakten. Damit ein Film prämiert, Oscar nominiert oder so weiter, muss dieser Film für das Kino produziert werden. Das heißt,
das ist überholt eben. Das habe ich ja nachgelesen.
Jetzt hör auf.
Doch, das haben sie eben wegen Netflix, ich weiß nicht, ob es sogar zum Rechtsstreit kam, aber das war vor 2 Jahren bei The Parasite so.
Weil ich weiß, dass es noch bei The Scottish Man
Der Irishman,
der Scottishman. Boah,
wenn dieser Irländer hört oder Schotte, dann...
Der Scottishman hat sich auch so falsch angehört. Okay, ja. Der Irishman, ja,
von Scorsese. Der Scottishman ist Dagobert Duck.
Von Scorsese, ja. Weiß ich, dass das damals, der musste im Kino spielen, damit er sozusagen...
Das ist aber ein wesentlicher Unterschied. Also das Eintrittsticket, du hast es jetzt vorher so benannt, als dass es fürs Kino produziert werden muss. Der wesentliche Unterschied dass sie quasi, dass es im Kino mal gezeigt haben müssen.
Genau. Ja.
Und das ist der kleiner Unterschied.
Das ist Stand heute.
Ja.
Gut, dann habe ich mich falsch ausgedrückt, weil genau das habe ich gemeint. Ja, der Film muss einmal im Kino gelaufen sein, damit er...
Aber es ist ein interessantes Faktum, weil er kann dann quasi schon seit Monaten beispielsweise auf Netflix laufen und ist dann so erfolgreich, dass man sagt, okay, ja, eigentlich müssen wir den da zu die Oscars oder Golden Globes oder was
auch immer. Genau, dann schickt man ihn ins Kino.
Genau, dann sagen wir da. Und das ist passiert. Also das finde ich schon interessant.
Das ist interessant. Nur zu deiner Aussage vorhin. Mhm. Ich glaube, dass das nicht so einfach ist, weil das ist tatsächlich ein eigenes Business. Das Vertriebsbusiness. Filmvertrieb ist ganz, ganz eigenes Business.
Ja.
So, ich glaube nicht, dass die sich sozusagen, oder die werden darum kämpfen, sich die Butter nicht vom Brot nehmen zu lassen, die Vertriebler. Ja? Das heißt, da wird es auch Deals geben. Ein Netflix, natürlich haben die Potenzial zu sagen, okay, wir machen unseren eigenen Vertrieb. Ja? Aber grundsätzlich laufen diese Kino-Geschichten über Vertriebe. Auch Netflix, glaube ich, das weiß ich nicht, das müsste man recherchieren, geht auch mit dem produzierten Film zu einem Vertrieb und sagt, hier habt ihr unseren Film, ihr könnt ihn jetzt vertreiben, wir verkaufen ihn euch für Kinos.
Na, also das stimmt schon mal nicht.
Weil der Vertrieb hat die Verträge.
Die Exklusivrechte laufen aber auf Netflix und erst wenn Netflix bereit ist, das dem Vertrieb zur Verfügung. Aber ich möchte nicht mehr sagen, als dass zumindest ein gewisser Wandel durch diesen, weißt du, weil früher gab es kein Netflix. Es sind Filme für Fernsehen produziert worden und die sind halt dann versandet, obwohl es vielleicht...
Ich weiß, was du meinst.
Genau.
Lass uns festhalten, alles ist
im Wandel. Interessante Diskussion und ich finde es auch gut, weil dadurch eine Konkurrenz geschaffen wird zu diesem Mainstream-Kino-Betrieb. Mhm. Weißt du? Also wo meines Erachtens oftmals auch nur mit Zahlen gearbeitet wird und wo man sagt, jetzt bringen wir den 18. Avengers raus, weil wir wissen, dass die Leute da reingehen.
Ja, genau.
Und so schaffen es auch, ich sage einmal, was wir früher Arthouse genannt haben oder einfach avantgardistischere Filme. Und dort würde ich
Arthouse-Film.
Genau. Und in die Kinos schafft überhaupt.
Komm, gib uns den Titel jetzt noch einmal.
Everything, Everywhere, All at Once. Ich habe im Kino hab ich gesagt, ich würde gern...
Beste Hauptdarstellerin, Oscar. Bester Film, Oscar. Und ich glaube, der hat noch ein paar Oscars gekriegt.
Ja, leider nicht für die beste Kamera.
Was ich zu Recht finde, weil ich will es nicht
machen. Machen wir den Streitpunkt.
Aber die Kamera bei Im Westen nichts Neues war grandios.
Also, du hast den Film gestern angeschaut, oder?
Vorgestern, ja.
Vorgestern. Bevor ich jetzt in meine Conclusio, in mein Fazit komme, ich habe es ja genossen im
Kino. Jetzt müssen wir uns beeilen. Ja, okay.
Ja, wieso? Wir haben jetzt 54
Minuten. Ja, wir haben jetzt nicht mehr allzu viel Zeit dafür. Also, ich sag dir eins, ich fand den Film sehr gut.
Findest du ihn nicht herausragend?
Ich finde den Film herausragend, würde ich ihn tatsächlich jetzt nicht nennen. Aber ich würde sagen, ein verdammt, verdammt guter Film. Ein verdammt guter Film, was mir persönlich gefällt, weil es auch so was so grundsätzliche Menschheitsthemen angeht und Fachbereiche, weil es in einen Bereich fällt, der mir sehr am Herzen liegt, der mich sehr interessiert.
Und zwar Asiaten.
Kämpfende Asiaten.
Das liegt mir sehr am Herzen, dass
Asiaten das tun, was sie am besten können, Kampfsport.
Genau.
Nein, und zwar spielt es natürlich mit dem Multiversum, mit Stringtheorie, mit ja. Und so weiter. Und den Möglichkeiten dessen. Und zwar in einer sehr menschlichen, einfach auf den Punkt gebrachten filmischen Idee. Mhm. Ja? Und hat somit auch sehr viel Spirituelles.
Mhm. Absolut, ja.
So, und das ist das, was mir an dem Film super gefällt.
Ja, ja? Das ist ein Stück.
Also genau. Und ich nehme dem Film, dadurch, dass es eben so gebaut wurde, alles ab, was da passiert. Und das ist auch das Geile. Ich habe nicht an irgendetwas gezweifelt. Ich habe nicht einmal gedacht, warum, wieso, weshalb, sondern du nimmst es denen einfach ab. Grandiose Schauspielleistung, wirklich, muss man auch dazu sagen.
Und also erfrischende, noch nie gesehene Ideen. Also, dass du sagst, ja, okay, das haben Dinge...
Ja.
Würstelfinger, ich sage das mal.
Die Würstelfinger sind geil. Ich finde auch das Tempo und die Mischung.
Darf ich kurz ich habe mal ein paar Stichworte notiert, um auf den Punkt zu bringen, wie ich mich kurz danach gefühlt habe, weil ich es nicht verbalisieren konnte. Ich weiß noch, dass man eben durch Salzburg, bin ich mit meiner Freundin dann zum Auto gegangen und sie hat mich gefragt, wie fand ich den Film und die fand noch nicht die richtigen Worte, weil ich das erst zacken lassen habe müssen. Aber dann zwei Tage später habe ich es einfach in Stichpunkten wiedergeschrieben, was mich alles so fasziniert. Und da kommt auch das vor, was du jetzt gerade gesagt hast. Also der Film schafft durchgehend ein ungeheures Tempo, ohne dass er einen überlastet mit diesem Tempo, finde ich. Er hat eine Vielzahl an Gesellschaftskritik drinnen, auf Amerika gemünzt, würde ich sagen, dieser American Dream, der in gewissen Stücken halt einfach nur ein Wunschtraum ist und eine Blase ist, die dann irgendwann mal platzen kann und in der Realität nicht ankommt. Der Kapitalismus per se, die Klassengesellschaft kommt vor. Wenn du nur denkst, diese Metapher, dass die Finanzbeamtin das Monster ist,
ja.
Finde ich, das hat sehr viel Doppelbödigkeit, ehrlich gesagt.
Ja, aber auch viel Echtheit.
Dass die Heldin so sich gegen ein Monster da behaupten muss, das im Finanzamt sitzt. Dann die homophobe, konservative Gesellschaftsstruktur, die da deutlich wird. Also, dass man sich nicht traut, dass man sagt, dass man lesbisch... Also, ich habe das jetzt schon so aufgeschrieben, dass es nicht so viel Spoiler ist.
Ach stimmt, da hat uns der Fabi doch darum gebeten, bitte nicht zu spoilern.
Aber dass es eben immer nur homophobe, konservative Gesellschaftsstrukturen gibt, was jetzt Mutter oder Opa oder so angeht, dann finde ich, ist ein wesentlicher Teil, der ganz am Schluss auch stark zum Tragen kommt, ist die Beziehung zwischen Mutter und Kind, beziehungsweise Mutter und Tochter sein, dass man akzeptiert, wie das Kind ist und die Mutterliebe über alles letztlich geht, auch wenn man vielleicht sie im Alltag zerstreitet. Und letztlich am Schluss die Pointe, eigentlich die Antwort auf die Frage, was Glück im Leben wirklich ist. Also was es bedeutet jetzt, und wie oft man mit dem Brett vorm Hirn davor steht und es nicht erkennt.
Das
und
ist der Punkt, der mich so, der mir sehr gefallen hat.
Ja.
Das ist genau das. Ich finde auch sehr spannend, jetzt da aufpassen, nicht, dass ich da irgendwie was spoiler. Diese Figur-Tochter, du weißt, wie sie sich entwickelt, ja. Mhm. Und die Mutter, die sind ja dann sozusagen irgendwann mal so auf einer, ja. Warum will die Tochter da rein, ja? Auflösen, weg, weißt du, weil
wenn dieser Abnabelungsprozess,
aber auch die Angst davor, vor dieser große, das große Wort der Erleuchtung, im Buddhismus wird das ja oft, ja, die Auflösung.
Das war da was Buddhistisches.
Das hat absolut, das komplette Thema, das ist ja das, was ich so liebe an diesem Buch, das Universum in dir und so, weißt du, dass diese buddhistischen, spirituellen, bis dahin spirituellen Ideen auf einmal metaphysisch werden, mhm, ja, und physikalisch sogar, ja, alles Weitere würde jetzt zu Spoiler-Alarm führen.
Genau, aber ich möchte nur festhalten, dass eben weil du vorher gesagt hast, ja, intellektuelle Dinge, das ist natürlich jetzt ein bisschen weiter gedacht, wenn man sich Gedanken darüber gemacht hat, aber wenn du jetzt keinen Bock auf intellektuelle Transferleistung hast, dann ist es trotzdem ein wirklich sehr solider, unterhaltsamer Film, der unverbrauchte Ideen einbringt, meines Erachtens.
Und der aber viel mehr Transferleistung erfordert.
Absolut, aber ich finde, genauso wie es quasi mehrere Universen in diesem Film gibt, genauso kannst du für dich selber mehr Stufen der, wie soll man sagen, ja, der Transferleistung selber generieren. Also möchtest du dich damit auseinandersetzen, dann findest du Easter Eggs und alles in dem Film. Aber wenn nicht, dann kann man sich den auch sehr gut anschauen, weil
er inspiriert.
Und der Humor ist wirklich gut. Also ich mag das sehr gerne. Ich hab den Film ja deswegen auch schon herbeigesehen, dass ich ihn sehen kann, weil ich das Regiepaar seit Swiss Army Man sehr, sehr schätze.
Den ich leider noch nicht gesehen habe.
Ja, also David, Radcliffe, der Harry Potter.
Ja.
Und einer von meinen liebsten
Schauspielern. Aber das besprechen wir vielleicht ein andermal. Wir entwickeln uns hier langsam zu so einem Filmpodcast, finde ich.
Schlecht, ja.
Ist schlecht. Es ist, ich glaube.
Jetzt haben wir uns ganz schön verquatscht.
Wir haben uns super verquatscht. Ich glaube, ich muss hier einmal kurz.
Die Zeitung aufschlagen.
Die Zeitung. Das Vieh passt einfach nicht zu uns. Auch über sie stimmt der Wolfsresolution der Aachental-Gemeinden zu. Mhm. Also erschießen sie jetzt doch den Wolf. Oder was ist da los, Ralf? Aber auch regionale Themen sind jetzt komplett unter den Tisch gefallen. Hast du eigentlich gehört, dass der DFB-Stützpunkt vom SBC aufgelöst
wird? Ich wusste nicht mehr, dass ein DFB-Stützpunkt in Traustein
ist. Jugendleistungszentrum, das Jugendleistungszentrum soll aufgelöst
werden. Und das stört dich jetzt, weil du nochmal richtig durchstarten wolltest?
Nein, im Gegenteil. Im Gegenteil, als Jugendtrainer einer kleinen Gemeinde freue ich mich, ja, weil dann sozusagen die ganzen Jugendlichen, die dann sozusagen weggelotst wurden, ja, sozusagen vielleicht jetzt wieder zurückkommen. Das tut den Gemeinden und den Vereinen, den Fußballvereinen auf jeden Fall gut.
Weißt du was, da habe ich einen
guten. Auch wenn das Leuchtturmprojekt, der sportliche aus Traunstein jetzt.
Lass uns das nur anteasern und ich sage, ich hole Meinung von zwei profunden Experten, was den Amateurfußball in der Region angeht. Und zwar Christian Settele, der Chefredakteur der Sportredaktion ist bei uns. Und Bruno Czona, selber Trainer, Spieler bei Kirchhahn Schöringer, hochklassig und auch selber im Nachwuchs tätig war und ist. Da würde ich einfach mal sagen, die zwei Frage mal. Die und dann reden wir beim nächsten Mal drüber.
Oh, wir haben ja auch nicht über. Mir war das Thema Burger. Ich wollte es so gerne mit dir noch besprechen. Wenn ich mir gedacht habe, so Burger, McDonald's macht jetzt, ich habe mich jetzt kaum an den Namen gewöhnt, den Vegan TS. Mhm. Jetzt heißt er auf einmal anders. Wahrscheinlich ist es genau dasselbe. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, weil ich da letztens so meinen Sohn abgeholt oder weggebracht habe, auf Nacht die ganzen Jugendlichen, wo ist man denn da immer hingegangen? Endstation. Mhm. Haben die eigentlich einen veganen oder vegetarischen Burger? Auch das
müssen wir in Erfahrung
bringen. Müssen wir recherchieren, Ralf.
Ja. Also wir haben jetzt 1:03. Ich würde nur kurz.
Was willst du kurz? Sag's.
anschneiden.
Wir haben auch Zeit. Ich glaube, keiner ja, von, unseren, von, den 18, so viel, von den 18 Hörern...
Na, also wir haben jetzt immer so gut gewesen. Und manche ja. freuen sich ja auch, wenn die Folge länger dauert. Muss man ja auch sagen. Das ist ja...
Ja, aber die Freude nehmen wir Ihnen jetzt.
Du möchtest es jetzt beenden,
oder? Nein, ich will es nicht beenden. Sag's.
Wir können das kurz und knapp machen.
Ich wie immer, ein, wie all unsere Themen, ja.
Ich habe ein großes Thema, das müssen wir beim nächsten Mal, und das teaser dir jetzt auch bloß an, aber eins würde ich ganz gern mit dir, mit deiner Expertise nur besprechen. Also das Erste ist, ist Demokratie wirklich an ihrer evolutionären, am evolutionären Ende? Also über das habe ich mir in den letzten Tagen sehr viel Gedanken gemacht, ob man nicht einfach mal, weil das ist ja Frevel, wenn man sagt, ja, also Demokratie, sagt man ja immer, ist das schlechteste, aber ist das Beste unter den schlechten Systemen, mhm. die wir haben. Aber gleichzeitig ist es ja so, dass alles verteufelt wird, alles, was nur die Demokratie anpisst, auf Deutsch gesagt. Mhm. Und ich glaube, dass man sich durchaus mal Gedanken machen kann, ob man, so wie alles, nicht auch die Demokratie im positivsten Sinne in Frage stellen darf, um sie im Positiven weiterzuentwickeln. Das würde jetzt anteasern, für die als Aufgabe, darüber nachzudenken.
Mein jetziger Gedanke, ja. den gebe ich jetzt auch noch, und dann schauen wir, was passiert. Mhm. Ja, bis zum nächsten Mal. Grundsätzlich ist mein Gedanke zur Demokratie, ja, ich glaube, dass das ein Modell ist, welches am Auslaufen ist, in der Form, die wir es kennen, wie wir es kennen. Jedes System hat sein Ende und auch die Demokratie, so wie wir es, wie wir die Demokratie kennen, neigt sich dem Ende zu. Und der letzte Satz ist der, im Herzen und auch vom Verstand her,
hättest du gerne wieder Diktatur.
Präferiere ich das sozialistisch-kommunistische Grundprinzip, Achtung, ja, bitte nicht verwechseln mit irgendwie DDR oder China oder so, sondern etwas Soziales, gleich.
Aber wir sind doch ein Sozialstaat.
Sozialstaat in einer Demokratie, ja, mal schauen. Ja, das ist ein interessantes Thema, lass mich mal ein bisschen drüber nachdenken.
Ja, also ich finde, es geht nicht um diesen Kampf zwischen den Systemen, die wir kennen. Also das ist, du stößt eigentlich schon wieder ins gleiche Horn von dem, was ich eigentlich wegmechert. Sogar mehr als Weiten. Also man muss ja auch vergegenwärtigen, dass wir ja keine hundertprozentige Demokratie in Deutschland haben und noch nie gehabt haben. Es ist eine Technokratie auf liberaler Ebene. Das ist eine Unterstufe. Die Demokratie muss man ein bisschen breiter fassen, weil das ein Grundsystem ist. Aber wie das dann in... es gibt ja diverse Beispiele, wie Demokratie unterschiedlich ausgelegt werden kann. Also Schweiz beispielsweise, ja, da wo sie alle immer hinsehen,
Volksentscheide, genau. Einer nach dem anderen.
Genau, und dann gibt es aber auch Schweizer Philosophen, die das gar nicht so gut finden, die aber das auch wirklich gut begründen können. Mir geht es eigentlich nur darum, so wie wir früher als Nokia 3510 gehabt haben, so wie wir früher Windows 98 gehabt haben, das ist ein Betriebssystem. Ja? Könnte es nicht sein,
dass man, Linux viel besser ist?
Na, dass man, nee, genau, da machst du wieder einen Klassenkampf auf.
Ja, ja.
Aber
ja.
Ich sag mal, kann man nicht Windows so weit erweitern, dass es zeitgemäßer und besser in unsere Vorstellung des Zusammenlebens passt? Das meine ich halt. Ob Demokratie so fest
ist. Obwohl man insgeheim weiß, dass der Grundaufbau des Linux-Systems eigentlich besser ist. Und deswegen halten wir trotzdem meinen Windows fest
aber
und
wenn,
doktern da dran
aber rum. Wenn Windows was konnte, dann ist es das, Ideen von anderen übernehmen und teilweise besser machen.
Ja, okay, gut. Lass uns mal über diese...
Also ich möchte weg von diesem Begriff kämpfen, dass ich sage, das eine System gegen das andere, sondern einfach mal nur Creative Thinking. Was wünscht er grundsätzlich für ein System und nimm die Begriffe Sozialismus und den ganzen Bullshit weg und dann einfach sagen...
So kann ich nicht arbeiten.
Okay. Aber ist doch ein kurzes Thema, oder?
Lass uns darüber uns gerne unterhalten. Und
den letzten Impuls, den ich setzen mag, ist, egal ob das jetzt mikroskopische Probleme sind oder ganz weltliche, geopolitische, manchmal lohnt der Blick aus der Sicht von Kindern, finde ich. Das ist auch ein Thema, vielleicht, das wir beim nächsten Mal ansprechen.
Das finde ich schön, das ist der kleine Prinz.
Genau, den kindlichen Blick wagt, da kommt man oftmals zu Lösungen und Dingen.
Also ich denke jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich komme jetzt nicht...
Du moderierst das schon wieder ab!
Nein, ich komme jetzt von diesem anderen, es tut mir sehr leid, wirklich, aber ich komme von diesen Gedanken nicht runter. Mhm. Ich stelle mir die ganze Zeit diese Frage, gibt es bei der Endstation jetzt einen vegetarischen Burger oder nicht? Ich habe Hunger, Alter. Entweder beantwortet uns jetzt irgendjemand, der diesen Laden kennt, die Frage, oder die Betreiber beantworten uns die Frage. Ich muss es wissen, weil das wäre für mich oftmals auch wirklich die Rettung.
Machen wir es so, wenn es einen vegetarischen Burger gibt oder wenn es ihn noch nicht gibt, aber dann durch die Intervention geben wird, dann werden wir beide zu zweit bei der Endstation vorbeischauen, uns diesen Veggie-Burger reinpfeffern und danach noch auf einen Absack in die Villa gehen.
Abgemacht! Abgemacht! Bis zum nächsten Mal!